herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald.
Ja, ich bin heute mit Fabian Kratz von der LMU München, einem Soziologen, und Nico Stawert, ebenfalls Soziologe am BIB, zusammen. Und wir wollen über fremdenfeindliche Einstellungen sprechen und die Frage, ob es eigentlich abhängig davon ist, wie zufrieden Menschen sind mit ihrem Leben, also ob glücklichere Menschen zum Beispiel weniger fremdenfeindlich sind und wer sich überhaupt auch Sorgen über Einwanderung macht. Der Hintergrund dieser ganzen Sache liegt ja auf der Hand. Wir wissen, dass Parteien mit fremdenfeindlichen oder zuwanderungsbegrenzenden Programmen Zulauf haben in ganz Europa. Umfragen und repräsentative Studien auch zu den Einstellungen der Bevölkerung zur Zuwanderung kommen da zu unterschiedlichen Ergebnissen. Man könnte grob sagen, dass einmal so nach der großen Fluchtbewegung in den Jahren 2015, 16 die Zustimmung zur Einwanderung zeitweise zurückging, aber inzwischen vielleicht auch, weil die Menschen in der Pandemie gesehen haben, wie belastet das System, zum Beispiel das Gesundheitssystem ist, auch die Chancen mehr in den Blick gerückt werden oder Menschen mehr die Chancen von Zuwanderung auch erkennen. Na klar, es geht dann dabei um die Wirtschaft und den Fachkräftebedarf, aber auch die Tatsache, dass Menschen tatsächlich auch meinen, man müsste Schutzsuchende aufnehmen. Es gab und gibt ja auch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, aber auch das hat sich zumindest bei den jüngeren Menschen in letzter Zeit auch angenähert. Ja, diese ganzen Erhebungen nutzen unterschiedliche Daten, fragen nach unterschiedlichen Dingen und klar macht es einen Unterschied, ob man über seine Nachbarschaft redet oder die Gesellschaft im Großen und Ganzen bewerten soll. Und ihr habt jetzt in euren Studien SÖP-Daten vom sozioökonomischen Panel verwendet. Könnt ihr vielleicht eingangs mal erklären, wie das in diesem Datensatz, wie dort fremdenfeindliche Einstellungen genau definiert sind?
Also grundsätzlich muss man vielleicht sagen, dass Fremdenfeindlichkeit so eine ablehnende Haltung oder als ablehnende Haltung definiert werden kann gegenüber allem, was fremd erscheint oder ist. Und das bezieht sich meistens auf Menschen, die zum Beispiel anders aussehen oder sich anders verhalten. Und Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit wird dann meistens eigentlich mit sehr detaillierten Fragen erfasst, um auch verschiedene Facetten davon erfassen zu können. Zum Beispiel so Fragen wie, ich versuche mich von AusländerInnen fernzuhalten oder ich hätte eben zum Beispiel Probleme, in eine Gegend zu ziehen, wo viele AusländerInnen leben. Im Gegensatz dazu ist eben die Messung und die Frage im sozioökonomischen Panel ein bisschen einfacher. Da wird gefragt, machen Sie sich Sorgen um die Zuwanderung nach Deutschland? Und es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Ich mache mir einige Sorgen, keine Sorgen oder große Sorgen. Diese Messung ist natürlich nicht so detailliert wie andere. Sie erfasst aber zum Beispiel einen Aspekt, dass man Zuwanderung ablehnend gegenübersteht, weil es bestimmte Werte, die in der Gesellschaft geteilt werden, zum Beispiel in Frage stellen könnte. Letztlich ist aber eigentlich eine Stärke des Datensatzes, also des sozioökonomischen Panels, dass es eine sehr langfristige Messung gibt. Also seit 1999 wird diese Frage immer wieder gestellt, was uns eben ermöglicht, genau und detaillierter zu untersuchen, wie Fremdenfeindlichkeit mit eben zum Beispiel Lebenszufriedenheit oder auch Veränderungen wie zum Beispiel dem Jobverlust in Verbindung stehen.
Genau, und rein analytisch, oder, könnte man jetzt auch besorgt sein über die Zuwanderung zu Deutschland aus humanitären Aspekten. Also es muss nicht zwangsläufig mit Fremdenfeindlichkeit in Zusammenhang stehen. Es zeigt sich aber, dass diese Messung in Deutschland, wo ja auch gerade der Terminus besorgte Bürger belegt ist so ein bisschen von rechten Strömungen, dass es sehr hoch korreliert mit der Intention, rechtspopulistische Parteien zu wählen. Es korreliert hoch damit, sich selbst zu verorten im politischen Spektrum eher rechts. Und auf regionaler Ebene korreliert es auch relativ hoch oder steht hoch im Zusammenhang mit Messungen beispielsweise vom European Social Survey, dass man eine Präferenz dafür hat, Einwanderung zu beschränken oder dass man die Konsequenzen von Einwanderung eher negativ einschätzt.
Nun mal so zur groben Einordnung, würde man sagen, dass es so etwas wie einen harten Kern gibt an Menschen mit fremdenfeindlichen Ansichten und dieser Kern ist dann eher stabil oder diese Leute sind in ihren Ansichten stabil und dann gibt es noch irgendwie eine Gruppe, die mal mehr und mal weniger zuwanderungsfeindlich ist, kann man das so sagen?
Ich denke, das ist von dem her schwierig zu sagen, weil sich Einstellungen erstmal im Lebensverlauf auch ändern. Also Einstellungen sind innerhalb von Personen nicht stabil. Wenn die Leute älter werden, werden sie tendenziell eher konservativer, sehen eher Einwanderung kritischer. Und dann kommt es auch noch sehr auf die Messung drauf an, weil beispielsweise das Maß, was wir genommen haben, Sorgen vor Immigration, reagiert relativ stark auf Einwanderungsströme, wie jetzt beispielsweise Flüchtlingsbewegung 2015, 2016. So rassistische Stereotype, also Messung von rassistischen Stereotypen, da gibt es sicher einen harten Kern, wenn man so will, und es ist relativ stabil. Also, dass jetzt Flüchtlingsbewegungen rassistische Stereotype in Menschen induzieren oder fördern, ist eher weniger der Fall. Dass Einwanderung insgesamt kritischer gesehen wird, schon.
Einstellungen über Zuwanderung sind ein Thema in der Sozialforschung, deswegen sprechen wir ja auch darüber. Und es gibt ja ein ganzes Ursachenbündel, was man da so annimmt, zum Beispiel inwieweit man einer bestimmten Erziehung ausgesetzt ist. Es gibt Unterschiede nach Region, nach sozialer Lage. Das geht hin bis zu Persönlichkeitsmerkmalen. Was sind dann so die verbreitetsten, die gängigsten Annahmen zu solchen Ursachen von zuwanderungsskeptischen, fremdenfeindlichen Einstellungen?
Also grundsätzlich muss man vielleicht dazu betonen, dass es Fabian und mir ja in den Studien darum ging, die Veränderung von Einstellungen und von Fremdenfeindlichkeit zu erklären. Also es geht weniger darum, was ist denn zum Beispiel in der Kindheitsphase durch Sozialisation passiert. Und wenn man diesen Fokus setzt, kommt man auf ein Theoriekonzept, die Deprivationstheorie, die da relativ wichtig ist. Und die geht grundsätzlich davon aus, dass eben der Entzug von etwas Erwünschten oder Entbehrungen zu Unzufriedenheit führen und dadurch sich eben politische Einstellungen ändern können oder sowas wie Fremdenfeindlichkeit auch entstehen kann. Und jetzt gibt es Theorien, die eher betonen, dass es die individuelle Deprivation ist, also der wirkliche individuelle Verlust des Arbeitsplatzes zum Beispiel, der sich dann auf Fremdenfeindlichkeit auswirkt. Andere Theorien betonen viel eher den Gruppenkontext. Also sie sagen, Fremdenfeindlichkeit besteht im Gruppenkonflikt, könnte man vielleicht so sagen. Also das heißt, eine Gruppe nimmt sich wahr als die sozusagen etablierte Gruppe. Und wenn sie den Status oder ihren eigenen Status in Gefahr sehen und bedroht sehen durch andere Gruppen, kann eben das zu Abwertungen von bestimmten Gruppen führen und dadurch eben Fremdenfeindlichkeit hervorrufen.
Wenn man den Blick vielleicht noch weiter schweifen lassen will, dann gibt es in diesem Ursachenbündel, es gibt geografische Unterschiede, also Land-Stadt-Unterschiede, es gibt ein Muster, dass meistens Personen, die in Küstenregionen wohnen, eher offener, toleranter sind. Es gibt eben objektive demografische Faktoren. Frauen sind tendenziell meistens eher positiver gegenüber Einwanderung eingestellt als Männer. Soziale Herkunft, also Bildung der Eltern, ist oft entscheidend. Die Art der Prägung in der frühen Kindheit, ob man mit Diversität aufgewachsen ist, die berühmte Kontakthypothese, die Form des Kontaktes, ob es positiver oder negativer Kontakt war. Negativer Kontakt ist noch schlimmer für negative Einstellungen, als positiver Kontakt sich positiv auswirkt. Es gibt Bildungsunterschiede, Einkommensunterschiede und es ist so, dass die objektive Situation eben, wie Nico auch gesagt hat, subjektiv wahrgenommen wird. Und da knüpfen dann unsere Studien eben auch an, dass wir sagen, wir schauen uns an, wie die subjektive Deutung dieser ganzen objektiven Faktoren zu unterschiedlichen Einstellungen führt.
Und diese subjektive Deutung ist so wichtig, weil man auch mit der Analyse von dieser Vielzahl an objektiven Indikatoren an gewisse Grenzen stößt, weil man es dann nicht letztendlich genau festmachen kann, ab einem Einkommensverlust von X oder an der Region so und so liegt dieses und jenes, richtig?
Also einerseits ist natürlich sicherlich auch der soziale Vergleich hier wichtig. Wenn man sich vielleicht erstmal empirisch nähern würde, würden wir schon sagen, dass viele Studien zeigen, dass eben subjektive oder die emotionale Wahrnehmung, zum Beispiel von Deprivation, eben Fremdenfeindlichkeit stärker beeinflusst als eben objektive Merkmale, also das objektive Merkmal tatsächlich den Arbeitsplatz zu verlieren.
Genau, und wenn ich da kurz noch was sagen darf, es ist ja so, wir als Soziologen sind ja, also wenn man mal Max Weber, einen unserer Gründungsväter, da nimmt, daran interessiert, soziales Handeln ursächlich zu erklären, indem wir also versuchen, deutend zu verstehen und die Die subjektive Wahrnehmung von Situationen ist essentiell auch für beispielsweise Lebenszufriedenheit in unterschiedlichen Forschungsbereichen, weil beispielsweise Einkommen hat einen Effekt auf Glück, aber die Wahrnehmung spielt dann nochmal eine Rolle, weil in die eigenen Aspirationslevel bedeutsam sind. Und dann ist es so, dass quasi die objektiven Faktoren sind sehr, sehr wichtig, aber die subjektive Deutung erklärt einen gewissen Teil der Einkommensvariation über diese objektiven Faktoren hinaus. Und deswegen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man sich eben sowohl die objektive Situation, die subjektiven Deutungen und das Zusammenspiel bei der Einstellungsbildung anschaut. Und da denke ich, wollten wir auch unseren Beitrag dazu leisten.
Gut, also ihr habt jetzt so einen Mechanismus beschrieben oder den legt ihr zugrunde, dass da so eine subjektive Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben dann die Ursache dafür ist, dass man in einem zweiten Schritt diese Menschen dann bestimmte Bevölkerungsgruppen für die Situation verantwortlich machen, die zum Sündenbock machen, jetzt egal, ob das real so ist oder nicht. Jetzt nehmen wir mal an, hypothetisch jemand ist bei schlechter Gesundheit oder seine Gesundheit hat sich gerade deutlich verschlechtert. Wie funktioniert dann so eine Übersetzung einer geringen Lebenszufriedenheit in diese Sündenbockerklärung?
Also es ist erstmal so, dass, was Nico ja auch ausgeführt hat, es kann ja theoretisch auch sein, dass die jeweilige Gruppe auch wirklich eine Ursache dafür ist, dass es einem schlechter geht. Also wenn man beispielsweise in objektiver Konkurrenz steht mit einer bestimmten Gruppe und deswegen wird man arbeitslos, weil man ersetzt wird durch Personen einer bestimmten Gruppe, dann ist es ja erstmal ein rationaler Mechanismus. Ja. Aber viel deutet darauf hin, dass es eben keine rationalen Mechanismen sind, sondern dass es wirklich Attribution von eigenen schlechten Verhältnissen auf eine bestimmte Gruppe ist. Also ein Sündenbock-Mechanismus ist ja erstmal ein Selbstschutzmechanismus. Also mir geht es aus irgendeinem Grund schlecht und es ist besser, wenn ich den Zustand, dass es mir schlecht geht, auf andere Personen attribuiere, als eigenes Versagen dafür verantwortlich zu machen. Und die Sündenbock, also solche Sündenbock-Mechanismen, stellt man beispielsweise auch fest bei Wahlverhalten, dass es Personen, denen ist es aus Gründen, wo die Regierungspartei wenig dafür kann, schlecht geht, dennoch lieber für Wechsel wählen. Also der Sündenbock-Mechanismus ist, denke ich, ein psychologischer Mechanismus, der dem Schutz des eigenen Selbstwertes dient.
Also sind es dann bestimmte mediale Versatzstücke, die dann dazu herangezogen werden? Also die Frage ist, es ist nicht immer so ganz klar, wer für eine Situation verantwortlich ist. Also am Beispiel der Regierung kann man es ja eigentlich auch ganz schön sehen, aber bestimmte Dinge liegen vielleicht dann doch auch auf der Hand. Also eine Gruppe, die jetzt frisch zugewandert ist, die wird sicherlich erstmal schon rein logisch nicht dazu beitragen können, dass die Situation von Leuten, die hier schon länger leben, schlecht ist. Trotzdem sind es aber ja bestimmte Gruppen, die man sich dann aussucht, um die zum Sündenbock zu machen, also Schwächere oder eben solche, die irgendwie als fremd wahrgenommen werden.
Ja, also da habe ich in meiner Studie auch zuerst eine qualitative Diskursanalyse angeschaut und es gab schon in den Medien teilweise solche Überschriften wie Flüchtlinge, der Kampf um Sozialwohnungen beginnt oder nehmen Flüchtlinge armen Deutschen die Sozialwohnungen weg. Und gerade in Städten mit einem engen Wohnungsmarkt ist es schon teilweise so, dass auch der mediale Diskurs so das Flüchtlingsthema so framed, dass es halt gerade bei sozial schwachen Einheimischen, die auf Suche nach einer Wohnung sind, so eine Konkurrenzsituation thematisiert und dass gerade sowas dann dazu führt, dass vielleicht auch der Sündenbockmechanismus so wirkt, dass man diesen Leuten, sage ich mal, die Schuld für die eigene missliche Lage in die Schuhe schiebt, obwohl es vielleicht objektiv gar nicht der Fall ist. Also das Medienframing spielt hier bestimmt auch eine große Rolle.
Okay, du hattest ja gerade schon das Beispiel des Wohnungsmarktes herangezogen und das hat ja auch in deiner Studie eine große Rolle gespielt. Also die Frage ist, wenn sich diese Lebenszufriedenheit verändert oder die, anders gesagt, die Lebenszufriedenheit speist sich ja aus allen möglichen Quellen. Die ökonomische Lage ist das eine und das hattest du gesagt, auch die Wohnsituation. Gibt es da, sind das so diese beiden Aspekte, die besonders wichtig waren, oder welche Facetten spielen sonst so von Lebenszufriedenheit eine Rolle für diese Art von Suche danach, wer eigentlich schuld ist an der eigenen Lage oder was das besonders als besonders gravierend empfunden wird.
Also in meiner Studie habe ich mir angeschaut, die Lebenszufriedenheit im Allgemeinen, die Zufriedenheit mit der Wohnsituation und die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen. Und es ist bei allen drei Dimensionen so, dass wenn Personen mit der eigenen Situation unzufriedener werden, dass sie dann größere Sorgen gegenüber Fremden entwickeln. Also wenn man mit dem eigenen Einkommen unzufriedener wird, entwickelt man Sorgen vor Immigration, wenn man unzufriedener wird mit der Wohnsituation und wenn man auf beides kontrolliert, auch wenn man mit dem Leben im Allgemeinen unzufriedener wird. Und so bei der Zufriedenheit mit der Wohnsituation, bei der Zufriedenheit mit dem Einkommen kann man gerade bei Personen mit niedriger Bildung schon auch teilweise den Wettbewerbsmechanismus oder einen rationalen Wettbewerbsmechanismus könnte da eine Rolle spielen. Also beispielsweise, wenn man mehr Konkurrenz um Wohnungen hat, weil einfach mehr Leute da sind, steigen die Mietpreise und es kann sein, dass es rational ist, für weniger Migration zu sein, weil man lieber weniger Mieten hat. Bei der reinen Lebenszufriedenheit ist der Mechanismus sehr unplausibel, weil die reine Lebenszufriedenheit jetzt nicht unbedingt direkt irgendwie auf den Wettbewerbsmechanismus zurückgeführt werden kann.
Also jetzt hast du schon Bildung angesprochen und Medien. Also es ist ja einfach auch eine Frage, wie man sich Informationen verschafft und seine Situation anhand dieser dann bewerten kann. Da spielt Bildung eine Rolle, das Vorwissen, was man hat, auch die Informationsangebote, die man zur Verfügung hat und die man verarbeiten kann. Also wie würdet ihr da die Rolle von Bildung und Medien im Allgemeinen sehen?
Personen mit höherer Bildung sind mehr oder weniger überall auf der Welt, geben an, tolerantere Einstellungen zu haben. Das ist ein sehr, sehr robuster Zusammenhang. Worauf dieser Zusammenhang basiert, ist eine andere Frage. Und da zeigt sich das, also gibt es unterschiedliche Mechanismen. Erstmal ist in Deutschland so, dass die höher gebildeten weniger Konkurrenz haben mit ImmigrantInnen und deswegen dieser Wettbewerbsmechanismus eine Rolle spielen kann. Dann ist es auch so, dass Bildung eher zu komplexeren Verarbeitungsmechanismen führt. Also so dumpfe Sündenbockstrategien sind bei höher gebildeten seltener. Es gibt aber auch Studien, dass Bildungsunterschiede, wenn konkrete politische Maßnahmen ergriffen werden sollen, dass es Immigrantinnen besser geht, die wirklich kostspielig sind, nicht mehr so groß sind. Also das ist auch eine Frage, ob nicht ein großer Teil auch soziale Erwünschtheit ist, dass man einfach lernt, das und das sagt man einfach nicht. Ja. Und wenn es dann aber darum geht, quasi politische Maßnahmen, die einem selber wirklich auch wehtun, zu unterstützen, sind Bildungsunterschiede nicht mehr so groß. Ja. Konkret jetzt auf die Medien, also wie Bildung beeinflusst, wie ich Medien wahrnehme, da zeigen Studien, dass niedrig gebildetere leichter auf populistische Botschaften anspringen und dass der Mechanismus, dass höher gebildete eben Informationen feingliedriger aufnehmen, dazu führt, dass sie weniger anfällig sind, für dumpfe populistische Botschaften.
Nur als Ergänzung, einen ganz wichtigen Mechanismus hast du jetzt gar nicht betont. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied nach Bildung überhaupt in der grundsätzlichen Lebenszufriedenheit. Also Menschen mit höherer Bildung haben eben eine höhere Lebenszufriedenheit, was sich sicherlich letztendlich auch auf solche politischen oder Veränderungen von politischen oder Zusage von politischen Einstellungen auswirken könnte. Ich glaube, das ist noch als Wohlbefindensforscher aus der Perspektive ein ganz wichtiger Fakt.
Wenn ich da auch noch was ergänzen darf, was jetzt auch noch kommt, die Schere geht auch im Lebensverlauf auseinander, sowohl in der Lebenszufriedenheit als auch in den politischen Einstellungen. Also Bildung strukturiert den ganzen Lebensverlauf. Höher gebildete Menschen sind seltener arbeitslos, sie heiraten später, bekommen Kinder später, niedrig gebildetere Menschen treten früher in den Arbeitsmarkt ein, haben da öfters Probleme, erstmal Fuß zu fassen, sind eher arbeitslos. Die ganze Familiengründung passiert früher. Deswegen kommt es gerade im frühen Erwachsenenalter zu einer Polarisierung der Einstellung zwischen Hoch- und Niedriggebildeten, weil Bildung eben das ganze Leben, ganze Lebensverläufe prägt.
Also Fabian hat ja schon auf die Rolle von Medien und auf die Rolle von Bildung in diesem Prozess darauf hingewiesen. Und man könnte sagen, dass ja Wanderung sowas wie komplexe Phänomene sind, deren Folgen eben eigentlich das Individuum schlecht abbilden schätzen kann. Es geht eigentlich über den Erfahrungshorizont, den viele Menschen haben, drüber hinaus. Das heißt, sie bedient sich irgendwelcher Informationsquellen, um diesen Erfahrungshorizont eben zu füllen oder Informationen zu bekommen. Und die Problematisierung von zum Beispiel Zuwanderung, wie das Fabian schon vorhin sehr geschildert hat, in den Medien kann eben dann dazu führen, dass Menschen eben Ängste zum Beispiel entwickeln oder Fremdenfeindlichkeit. Und es gibt tatsächlich auch eine Studie für Deutschland, die eben auch genau dieses Sorgen-Item, also machen Sie sich Sorgen um die Zuwanderung nach Deutschland, verwenden und eben zeigt, dass eben die mediale Berichterstattung, zum Beispiel während der Flüchtlingskrise in den 2015er und 2016er Jahren eben Fremdenfeindlichkeit erhöht oder sich die Sorgen um die Zuwanderung zu machen. Und hier zeigt sich eben auch genau diese Interaktion oder dieser Zusammenhang mit Bildung, dass eben der Einfluss von Medien mit Bildung abnimmt. Das heißt eben, höher Gebildete, für die findet man ein bisschen einen geringeren Effekt der medialen Einflussnahme, eben zum Beispiel vielleicht über die feinere Informationsverarbeitung oder weil eben höher Gebildete zum Beispiel andere Werte, liberalere Werte teilen, die eben vor so einer medialen Berichterstattung, vor so einer Sündenbocklogik eben immunisieren.
Das, und was ich auch super spannend finde, anknüpfend an das, was Nico gesagt hat, ist, dass bei der medialen Berichterstattung, es muss nicht mal unbedingt negativ geframed werden, das Thema Migration. Also es reicht wohl, dass das Thema einfach nur genannt wird. Also einfach ein Thema salient zu machen, wenn jetzt quasi Migration immer in den Medien ist, auch wenn es nicht besonders negativ geframed wird, reicht es wohl dennoch, Sorgen bei Personen, die anfällig dafür sind, vor Immigration zu fördern oder zu erhöhen und wohl auch dazu, dass rechtspopulistische Parteien Zulauf bekommen. Also das fand ich sehr spannend, dass die reine Salienz, also die reine Wichtigkeit in der Berichterstattung wohl schon reicht, um ja, das Thema bei Leuten zu Besorgnis führen zu lassen oder eben rechten Parteien Zulauf zu bescheren. Ja.
Gut, also wir haben darüber gesprochen, dass die Wahrnehmung, wie die eigene Situation sich verschlechtert, zu solchen Einstellungen verstärkt führen kann. Wie sieht es denn damit aus, wenn man aber in einer verschlechterten Lage sich befindet, aber doch irgendwie Hoffnung hat, dass das nur zeitweise ist, dass es wieder aufwärts gehen wird, dass, keine Ahnung, man Möglichkeiten hat, in die Zukunft gerichtet. Spielt das eine Rolle oder ist man so sehr im Moment verhaftet, dass diese positive Aussicht nicht so zum Tragen kommt?
Also aus der Deprivationstheorie würden wir ja gerade davon ausgehen, dass wenn man eben die eigene ökonomische Zukunft unsicher bewertet, dass es eben zu Unzufriedenheit und dann eben auch zu veränderten Einstellungen führen kann. Und dementsprechend zeigen eben auch Studien, dass höhere Angst oder eine emotionale Beurteilung der ökonomischen oder der eigenen ökonomischen Situation mit Fremdenfeindlichkeit oder eben um Sorgen um die Zuwanderung in Zusammenhang steht. Und man kann das natürlich auch herumdrehen und sagen, okay, wenn ich Personen eine bessere ökonomische Situation in Aussicht stelle und dieser Gruppenkonflikt überhaupt nicht um zum Beispiel Arbeitsplätze oder den Wohnungsmarkt entsteht, dass es dann eben auch dazu führen könnte, dass eben Fremdenfeindlichkeit sinkt letztendlich.
Genau, ja. Und das, also sage ich mal, das Positive oder Tolle an meiner Studie, was ich mal betonen will, ist, dass es wohl so ist, dass wenn Personen zufriedener mit ihrer Wohnsituation werden, wenn sie zufriedener mit ihrem Einkommen werden, wenn sie glücklicher werden, zufrieden mit ihrem Leben im Allgemeinen, dass dann Sorgen vor Immigration auch wieder abnehmen. Also das hätte ich gar nicht so erwartet, weil beispielsweise die psychologische Prospekttheorie annimmt, dass wenn mir was weggenommen wird, ist es sehr viel schlimmer, als wenn ich was bekomme. Also Leute haben stärkeren Disnutzen, wenn einem das Gleiche weggenommen wird, als wenn einem das Gleiche gegeben wird. In meiner Studie waren die Effekte sehr, sehr symmetrisch. Also dass, wenn Personen glücklicher werden eben und zufriedener und Hoffnung und Perspektive haben, dass die Sorgen auch wieder abnehmen, dass das Ganze auch wieder in die positive Richtung läuft.
Welche Rolle spielt es eigentlich, ob Menschen selbst Migrationshintergrund haben oder eine eigene Zuwanderungserfahrung?
Intuitiv würde man ja denken, es gibt irgendwie sowas wie Solidarität zwischen Migrantinnengruppen. Das ist aber gerade in Deutschland häufig nicht der Fall. Also die in Deutschland haben die negativsten Einstellungen gegenüber Flüchtlingen, haben eigentlich Aussiedler. Und unterschiedliche Immigrantengruppen sind auch oft in starker Konkurrenz miteinander. Und gerade deswegen ist es, gibt es diese Solidarität zwischen Immigrantengruppen. Ich bin Immigrantin und deswegen sehe ich Immigration generell positiv. Ist nicht so, ja. Und gerade in Deutschland gibt es auch starke Spannungen oder Cleavages zwischen unterschiedlichen Immigrationsgruppen, beispielsweise eher osteuropäischen ImmigrantInnen oder eher südländischen muslimischen ImmigrantInnen. Und es ist auch sehr, sehr bemerkenswert, dass auch unter der AfD-Wählerschaft ein relativ starker Prozentsatz an ImmigrantInnen ist, weil in Deutschland, also in Deutschland Immigration tendenziell beispielsweise positiver gesehen wird als bei manchen Immigrantinnen aus anderen Ländern und dass für sie dann quasi das, was hier eher als rechts gesehen wird, für sie tendenziell eher normal ist. Das ist ein sehr, sehr diffiziles, schwieriges Feld und es gibt auch aus den USA ältere Studien, die eben zeigen, dass jetzt dort ethnische Minderheiten wie Hispanics und Blacks jetzt auch nicht solidarisch miteinander sind, sondern dass die tendenziell auch zu Abwertung der jeweils anderen Gruppe tendieren können.
Vielen Dank, Nico und Fabian, dass ihr da jetzt Zeit dafür hattet.